Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Keine Sendung ohne den obligatorischen Blick in die Ukraine. Dazu ist jetzt neben meinem Gast, dem Politikwissenschaftler Sebastian Puschner, mein Kollege Frederik Rother zugeschaltet, der die Lage dort für uns beobachtet. Herr Rother, die russische Seite meldet militärische Erfolge. Was ist von dort zu hören?
Ja, ich habe mal in das Morgenbriefing, so heißt es, vom russischen Verteidigungsministerium geschaut und dort listet man eben militärische Erfolge auf, die man erreicht haben will. Es sind viele Zahlen, technische Details, militärische Bezeichnungen, eine kleine Auswahl. Man habe in der Nacht Präzisionsraketen abgeschossen und 11 militärische Objekte vernichtet, 66 Luftschläge ausgeführt und in der Region Kharkiv 3 Hubschrauber abgeschossen sowie einen Kampfjet. Überprüfbar ist das nicht. Aber die russische Seite ist natürlich gewillt, die eigenen Operationen, die eigenen Angriffe als Erfolge darzustellen.
Das ist aber natürlich auch im Interesse der Ukraine, muss man ehrlicherweise sagen. Also die Erfolge darzustellen, was vermeldet die denn?
Ja, die stellt eigene Erfolge dar. Der ukrainische Generalstab zum Beispiel kommuniziert sehr regelmäßig in den Regionen Luhansk und Donetsk. Das ist der Fokus der aktuellen Kämpfe. Habe man zum Beispiel 8 russische Angriffe zurückgeschlagen, heißt es im aktuellen ukrainischen Briefing. 9 Panzer seien zerstört worden, auch Artilleriesysteme und Fahrzeuge. Der Generalstab meldet auch heftige Kämpfe rund um die Stadt Kharkiv, um Severodonetsk und um viele andere kleine Orte oder Kleinstädte in den ostukrainischen Gebieten Luhansk und Donetsk. Und Sie sehen, beide Seiten kommunizieren täglich über die Fortschritte des Krieges sehr technisch, sehr detailliert, um eben die eigenen Ziele auch zu unterstützen. Also Russland versucht das als Operation darzustellen, die nur militärische Ziele in den Blick nimmt. Die Ukraine betont den eigenen Widerstand. Und diese Angaben sind alle auch nicht überprüfbar. Was wir dennoch wissen, der Fokus der Kämpfe ist in der Ostukraine. Es gibt eine ca. 400 Kilometer lange Frontlinie und die russischen Truppen, belegt durch zahlreiche offizielle Aussagen aus Moskau, versuchen eben die Regionen Luhansk und Donetsk komplett einzunehmen. Bisher eher punktuelle Erfolge, noch keine wirklich großen russischen Geländegewinne.
Wie sieht das in Mariupol aus?
Ja, unverändert muss man sagen, die Stadt ist zu großen Teilen von russischen Truppen eingenommen. Das gilt soweit als gesichert. Aber im Stahlwerk, wie eben schon in den letzten Tagen, harren immer noch etwa 2000 ukrainische Soldaten und geschätzt einige hundert Zivilisten aus. Russland behauptet ja, man habe die Stadt unter Kontrolle, man habe sie befreit, so die eigene Diktion. Das Stahlwerk habe man abgeriegelt. Die Ukraine widerspricht. Ein Präsidentenberater sagte jetzt heute Vormittag, russische Angriffe auf das Stahlwerk gingen weiter. Und es wurde auch ein Video verbreitet vom Azov-Regiment, das in Mariupol kämpft. Es soll zeigen, wie die Zivilisten unter dem Stahlwerk leben. Da sieht man dann Frauen und Kinder in einem engen Raum, hört sie sagen, dass ihnen Wasser und Lebensmittel bald ausgehen, dass sie auf eine Evakuierung hoffen. Einige sagen, sie seien schon wochenlang in diesem Keller. Das ist bisher nicht verifiziert, aber sollte es authentisch sein, zeigt es nochmal die dramatischen Zustände der Menschen vor Ort.
Es gibt Meldungen, dass es Evakuierungen heute wieder geben soll. Wird das funktionieren oder ist absehbar, dass es funktionieren wird?
Das wissen wir erst in den kommenden Stunden, da die Meldungen haben sich verdichtet, dass es diese Evakuierungen geben soll. Also es ist nicht nur eine Ankündigung bisher, aber wir wissen erst ja in den kommenden Stunden oder am Abend, wie gut das geklappt hat. Man braucht ja belastbare Absprachen beider Kriegsparteien, dass die Korridore eben nicht beschossen werden oder nicht gefährdet sind. Aber wenn man die Rettungsversuche in den letzten Tagen und Wochen als Grundlage ranzieht, stehen die Chancen nicht so gut. Erfahrungsgemäß kommen mit den Fluchtkorridoren keine oder nur wenige, vielleicht hunderte Menschen aus der Stadt. Lage ist also weiterhin dramatisch für die rund 100.000 Zivilisten.
Ja, Frederik Rother, bis hierhin erstmal vielen Dank. Sebastian Puschner ist bei mir vom Freitag. Und weil die Lage eben so ist, wie sie ist, gehen auch mittlerweile viele davon aus, dass dieser Krieg wirklich nur militärisch gelöst werden kann. Und die ganze Woche, wir haben es vorhin angesprochen, wird weiter über das große Thema Waffenlieferungen diskutiert. Nicht einfach nur Waffenlieferungen, sondern wir reden von schweren Waffen, Kampfpanzern, Artilleriegeschützen etc. Bundeskanzler Olaf Scholz, schwer in der Kritik, weil nach wie vor so sehr zurückhaltend. Verstehen Sie seine Zögerlichkeit?
Ich verstehe seine Zögerlichkeit. Er hat dann gerade ein großes Interview gegeben im Spiegel, gesagt, ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem Dritten Weltkrieg führt. Es darf keinen Atomkrieg geben. Und das ist natürlich der Unterschied zu allen ähnlichen Situationen, die wir vielleicht in der Geschichte erlebt haben, dass dieses nukleare Eskalationsrisiko einfach auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, dass er mit gutem Grund das im Sinn hat und deswegen so agiert, wie er agiert. Und mich erstaunt eher, mit welch leichter Zunge so manchen Forderungen von Forderungen sozusagen formuliert werden, denen eine Gefahr innewohnt, die das Grauen, was wir jetzt sehen, was wir jetzt verfolgen müssen, noch ein Vielfaches übersteigt. Also ich bin gespannt, wie sich das auch innerhalb der SPD entwickeln wird. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Positionierungen. Ich meine aber wahrzunehmen, dass doch die Zahl derer, die sagt Vorsicht, Vorsicht, jetzt einfach voll noch immer mehr Kriegspartei dort zu werden, ist gefährlich, dass die doch gar nicht so klein ist, wie man das manchmal vielleicht meint, wenn man medial diese Sache betrachtet.
Das ist sie, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Abend den Militärhistoriker Neitzel gesehen haben in den Tagesthemen, der auch darauf angesprochen hat, dass die Zögerlichkeit bei der SPD tatsächlich wegen der gespaltenen Partei in sicherheitspolitischen Fragen zu erklären sei. Der aber, im Gegensatz zu Ihnen, ich meine klar, von der Historie ist das auch so ein bisschen klar, woher er kommt, aber der sagt, er hält das schlichtweg für Quatsch, diese ganze Argumentation, weil wo ist der Unterschied, wenn Länder wie die Niederlande oder Slowenien jetzt Waffen liefern, Deutschland versorgt dann wiederum Slowenien, die Wahrnehmung von der russischen Seite her, dass alle NATO-Staaten oder die NATO-Staaten, die sich gegenseitig unterstützen, an diesem Krieg beteiligt sind, die Ukraine unterstützen, ist die gleiche. Ich neige dazu, ihm zu folgen.
Ja, ich meine, Herr Neitzel hat ja eine entsprechende Geschichte oder trägt ja entsprechende Forderungen, die sozusagen zu einer erhöhten Militarisierung, Verteidigungsbereitschaft und so weiter, die darauf eben aus sind. Darum überrascht mich das natürlich nicht, dass er das sagt. Im Moment ist das Modell ja das, wie ein Autor bei uns in der aktuellen Ausgabe hat es verglichen mit wie einer Art von Altkleiderhandel. Ja? Man gibt alte NVA-Bestände oder man hat die einst an Länder gegeben wie Schweden, Griechenland, dann sind sie irgendwann von dort nach Tschechien gegangen. Jetzt gehen sie in die Ukraine, können von ukrainischen Soldaten, Soldatinnen auch eben bedient werden, weil sie teilweise oder vor allem aus sowjetischer Produktion kommen und die Bestände werden dann eben entsprechend wieder aufgefüllt. Jetzt kommt dazu dieser Tüchtigungsfonds von Scholz, wo direkt bei der Industrie bestellt werden kann. Naja, also bis jetzt wird ja von russischer Seite diese Gemengelage wohl noch nicht als der endgültige Eintritt beispielsweise Deutschlands in den Krieg gewertet. Aber das ist natürlich genau dieser schmale Grat, auf dem auch der deutsche Bundeskanzler weiter wandelt und der auch, glaube ich, in diesem Gespräch, was er gerade geführt hat, sehr gut zum Ausdruck kommt. Ich denke schon, er hat nach wie vor Grund für Zurückhaltung.
Ihm würden in diesem ganzen Konflikt ja auch so ein bisschen die Führungsqualitäten abgesprochen, weil er sich eben nicht klar genug zu Wort meldet, in Europa auch. Können Sie das nachvollziehen, dass die Kommunikation vielleicht einfach nicht so optimal läuft?
Er hat ja im ersten Moment dieses Krieges, Führungsqualitäten in überwältigendem Maße im Grunde genommen gezeigt, indem er den ganzen Bundestag und auch große und weite Teile seiner eigenen Regierung mit dem Ausmaß dessen, was er da angekündigt hatte, Stichwort Zeitenwende, Aufrüstung, 2% Ziel der NATO, 100 Milliarden Sondervermögen, indem er im Grunde genommen fast schon Legislative wie Exekutive für vollendete Tatsachen gestellt hat. Das war ja ein ziemlich großer Paradigmenwechsel für Deutschland. Also von daher, da ist ihm, glaube ich, gerade von entsprechender Seite dieser Vorwurf nicht zu machen. Und ich meine, wenn man jetzt sich, wir reden ja noch nachher über den FDP-Bundesparteitag, aber wenn man sich heute Morgen auch zum Beispiel Herrn Theurer von der FDP anhört, der sagt, er wird auf diesem Parteitag auch Scholz den Rücken stärken, muss zusammenstehen und so weiter, dann sind, glaube ich, die Erosionserscheinungen innerhalb der Koalition oder so nicht so groß, wie wir tatsächlich das vielleicht im ersten Moment als Eindruck haben.
Sebastian Puschner im Deutschlandfunk Kultur.